Ja, also dann willkommen zur Vorlesung am Brückentag CE2, die dritte Vorlesung dieses Semester. Und ja, letzte Woche, also ich war verblüfft, dass der Johannes dieses Mathematikkapitel da gleich voll durchgezogen hat. Also ging jetzt gleich ein bisschen schnell. Haben Sie noch irgendwelche Fragen dazu? Falls ja. Okay, weil ich hätte vielleicht wahrscheinlich, also ich hätte noch länger gebraucht. Ich hätte wahrscheinlich mehr Tafelarbeit gemacht, die Richardson-Gleichung, ein paar Dinge mal hergeleitet. Aber nun gut. Dann gehen wir voran. Hat mich glatt ein bisschen in Zugzwang gebracht, denn ich hatte dieses neue Kapitel dann noch nicht so ganz vorbereitet. Aber ich habe es jetzt dann schon noch gestern und vorgestern geschafft. Da geht es jetzt um Performance-Optimierung. Ja, also in dem Zusammenhang, das Ganze auch nochmal in Zusammenhang zu stellen. Wir haben jetzt erstmal kennengelernt, Gleichungslöser, numerische Integrationsverfahren und solche Dinge. Und was ich jetzt im Gegensatz zu letztes Jahr diesmal gemacht habe, ist, dass ich dieses Kapitel, das war ein bisschen weiter vorne und habe es auch noch erweitert, nach weiter hinten jetzt nach vorne gezogen. Aber Sie sollen jetzt dann schon mal die ersten Dinge, die Sie gemacht haben, eigentlich sollten Sie ja mit den Python ein bisschen mehr arbeiten. Das war auch der Vorschlag von Johannes, das da einzuführen. Und mit der Mathematikbibliothek, die es dann da gibt, die einzelnen Verfahren in den Übungen auch nochmal zu probieren, um da selber stärker ein Gefühl zu bekommen, wie das funktioniert. Und dann sollen Sie das aber auch nochmal in C machen. Da geben wir Ihnen zum Teil dann die Quellcodes auch vor. Und mit dem Code sollen Sie dann parallelisieren und gleich Performance-Messungen und Performance-Optimierung machen. So, also alles, was jetzt, nicht alles, aber einige Dinge, die jetzt kommen, insbesondere zu OpenMP. Das habe ich alles, jetzt in dem Kapitel, alles, was aus OpenMP kommt, aus dem Buch hier rausgenommen. Ich glaube, ich habe es dann nochmal komplett im PDF. Könnte ich Ihnen dann im Studio und die entsprechenden Kapitel zur Verfügung stellen. Sie kriegen aber dieses Buch auch über einen Katalog, schauen wir mal, ob das jetzt hier passt, als E-Book. Ne? Haben Sie schon mal gemacht, E-Print als E-Book, bestimmte Dinge rausziehen, dann zeige ich Ihnen das mal hier. Dann gehen Sie hier auf, deswegen haben wir gedacht, dass Sie das noch nicht so gemacht haben, wir machen die wenigsten. Und da gibt es einige Bücher, eben als, die müssen Sie gar nicht ausladen, sondern die gibt es dann als E-Book. Bisschen umständlich ist, dass man nicht so ein schönes PDF bekommt, sondern es ist dann ja eine kleinere Schrift, ich zeige es Ihnen gleich mal. Aber das können Sie dann immer, wo Sie online sind, dann abrufen. Etwas lästig ist auch, aber ich denke, die wollen verhindern, dass man das dann da großartig kopiert und flächendeckend verteilt. Sie können auch was ausdrucken, aber jeweils immer nur eine Seite, einen Ausschnitt. Ne? Also Sie können nicht ein komplettes Kapitel im Stück drücken. Gut, also Sie gehen auf die Universitätsbibliotheksseite und dann klicken Sie hier bei Technisch-Naturwissenschaftliche Zweigbibliothek. Der Link müsste dann auch funktionieren im PDF. Okay, jetzt müssen wir nochmal nach dem Titel gucken. Das war Multicore und GPU-Programmierung, glaube ich. Ne? Genau, Multicore und GPU-Programmierung. Dann gehen wir das jetzt einfach mal hier ein, bei Titel. Genau, das habe ich natürlich schon drin, weil ich schon mal gemacht habe. Suchen. Genau, da findet ihr das. Das ist das Buch von einem Herrn Barlas. Und immer wenn da so ein Ad-Symbol da dran ist, dann kriegen Sie das als Volltext. Und klicken Sie hier drauf. Und da sehen Sie dann komplett die Übersicht. Und so, jetzt müssen wir mal schauen. Also da ist vieles drin in dem Buch. War eigentlich ganz gut geschrieben, finde ich. Genau, und das Kapitel 4. Soll da nun drauf gehen. Dann probieren wir mal, alles klar. Und das müsste jetzt auch, wenn Sie hier weitergehen. Okay, wann ist denn das? Probieren wir mal zwar ein Interview, Personal Account, oder? Na, das ist jetzt ein bisschen lästig. Gut, da sehen Sie da oben dann den Text. Also das mit dem Preview-Mode verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz, weil ich hatte das bei anderen Büchern, das brauchen wir jetzt nicht, bei anderen Büchern schon gehabt, da war das jetzt nicht und bin auch da über E-Book dahin gegangen. Zum Beispiel vom Harris, das habe ich erst letzte Woche gezeigt. Ja, okay, also gut, ich sehe schon, das ist jetzt, da habe ich nicht drauf geguckt. Ich habe nämlich, jetzt bin ich mal neugierig, lassen Sie mir das mal. Das wundert mich jetzt, hat es vielleicht mit dem Account. Ah. Gehen wir nochmal zurück und suchen wir nochmal was anderes. Weil genau das Gleiche habe ich gemacht mit dem Buch vom Harris. Hier kommen jetzt wahrscheinlich Tausende. Ne? Ich muss jetzt bloß mal einen Versuch machen, genau. Genau, das habe ich nämlich in der Rechneragentur empfohlen. Und da bin ich da drauf gegangen, sogar 2013. Doch, die ist es. Ne, was Money? Die da hier 10, da gibt es sogar eine neuere. Genau, das Buch. So, jetzt will ich mal wissen, ob das da genauso läuft. Da habe ich dir nämlich das Assembler-Kapitel empfohlen. Aha. Also das könnte damit zu tun haben, dass ich mich jetzt über den Account, über dieses Kabel da hier einlogge. Wenn Sie, genau, wenn Sie sich von zu Hause aus einloggen, genau, haben Sie einen, dann müssen Sie einen VPN-Tunnel einrichten. Und auf die Webseite vom Rechenzentrum gehen und einen VPN-Tunnel einrichten. Und dann, das würde ich Ihnen sowieso empfehlen, später mal, wenn Sie irgendwas recherchieren, dann ist es nämlich so, als wären Sie in der Uni und können vor IEEE alle Papiere abrufen. Okay, ich meine, das betrifft jetzt im Studium vielleicht noch nicht so. Aber und auch dann auf dieses E-Book zugreifen. Dazu müssen Sie, brauchen Sie praktisch einen Account von der Uni. Oder Sie loggen sich halt irgendwie ein und leiten das Ganze dann um. Das würde auch gehen. Aber ich mache so, ich richte da einen VPN-Tunnel ein. Oh, Cisco, da gibt es so ein Client, den müssen Sie runterladen. Da ist er. Genau. Dann sagen Sie verbinden mit dem VPN und mit Ihrer Kennung gehen Sie dann rein. Mit Ihrer IDM-Kennung gehen Sie rein und dann haben Sie einen VPN-Tunnel und dann wird alles, was Sie abrufen, wird praktisch über das Rechenzentrum, geht auf eine Homepage, also geht über eine Webadresse oder eine IP-Adresse von der Uni und wird dann weiter getunnelt zu Ihnen nach Hause. Und dann ist es so, wie wenn Sie in der Uni wären und können dann alle Dinge abrufen, die irgendwie über die Uni geschützt sind. Okay, das wollte ich Ihnen mal zeigen, weil ich glaube, dass das viele nicht wissen. Gut, also das glaube ich liegt wahrscheinlich daran, weil normalerweise kommt es jetzt nicht im Preview-Mode, dann könnten Sie diese ganzen Dinge nämlich direkt dann lesen. Ja, okay, zwei Themenfelder will ich in diesem Kapitel behandeln. Zum einen eine Programmanalyse mit den Prozessoren eingebauten Performance-Zählern oder auf Neudeutsch Performance-Counters. Das heißt, alle Prozessoren, viele Prozessoren haben sogenannte Performance-Zähler in der Hardware eingebaut. Die können Sie ja, programmieren, konfigurieren und die zählen, was zählen die damit? Die zählen zum Beispiel mit die Anzahl der Zyklen, die Ihr Programm braucht. Genauer geht es kaum noch. Ja, so genau. Es ist sozusagen wie ein Hardware-Messgerät oder ein Hardware-Monitor, der direkt im Prozessor eingebaut ist. Und da gibt es, wie man dann gleich sehen, viele Dinge, die auch nicht alle weiß. Sie können sich zählen lassen, wie viele Cache-Hits Sie haben, wie viele Cache-Misses Sie haben im L1, im L2, im L3-Cache. Sie können zählen, wie viel Misses Sie im Translation Look-Aside-Buffer haben. Wenn Sie sich nur erinnern, das ist das, was wir ganz zum Schluss zum CE1 gemacht haben bei Paging und Segmentierung. Dann kannst du mal kurz wiederholen. Ne? Der Speicher, der ist ja in solche virtuellen Seiten eingeteilt, non-physikalische Seiten. Und dann werden diese Seiten reingeladen in den Speicher. Und Wenn jetzt der Prozessor wissen will, ob so eine Seite im Speicher drin ist, dann gibt es da eine entsprechende Kennung, gibt es große Seitentabellen, die müsst ihr alle durchsuchen, das ist so aufwendig, was er macht. Er cached die Einträge von manchen Seiten im sogenannten Translation Lookaside Buffer. Das ist dann nochmal eine spezielle Tabelle, wo darauf zugegriffen wird, um eine virtuelle Adresse in eine physikalische Adresse umzusetzen. Und ja, und auch da kann es Misses und Hits geben, also Fehlzugriffe, und das können Sie alles über diese Performance-Zähler abrufen. Und wie das geschieht, das will ich Ihnen zeigen mit dem Tool Perf. Es gibt, wir zeigen Sie jetzt mal mit Perf, das hat mir der Johannes vorbereitet, es gibt aber auch die Möglichkeit, das direkt in Ihrem Programm abzurufen, diese Performance-Zähler. Wir werden jetzt dann nachher sehen, Sie lassen das Programm laufen und können dann bestimmte genaue Analysen für Funktionen vornehmen. Ja, und das zweite große Kapitel oder Unterkapitel, Themenfeld in diesem Kapitel, ist dann das Performance-Optimierung in OpenMP. Und das sind die Dinge, die ich aus dem Buch da rausgenommen habe. Okay, ja, kommen wir mal Leistung messen, also mit diesen Performance-Zählern. Wir haben ein paar Dinge. Wir wollen das jetzt eben in C2 auch vertiefen. Wir haben ein paar Dinge in der C1 schon gemacht. Ne? Zum Beispiel haben wir schon mal so sachte angefangen mit OpenMP. Und da haben wir auch Laufzeiten schon gemessen. Das ist dann mehr oder weniger, ja, kann man sagen, statisch. So Art statisch, das ist natürlich schon auch zur Laufzeit. Aber es ist so, Sie nutzen da diese Funktion getWallTime. Ne? Dann ruft er die Zeit ab, die sekundengenau, das geht glaube ich sogar Millisekunden genau, die sozusagen die Uhr an der Wand anzeigen würde. Und mit der Funktion können Sie das machen. Die ist in der OpenMP-Bibliothek eingebaut. Nicht vergessen, OpenMP.h dazu einzubinden. Und das ist diese Funktion, die aus dieser Bibliothek da rauskommt. Und das nochmal zur Erinnerung, das hatten wir schon mal gemacht in CE1, aber das ging natürlich recht kurz. Deswegen wiederhole ich es jetzt hier nochmal ausführlich. Dazu diese Funktion, die gibt dann eben einen Fließkommawert in doppelter Genauigkeit zurück. Und da definieren Sie jetzt nochmal zwei Variablen, Start und Ende. Sie werden schon ahnen, für was das gut ist. Start, das heißt, Sie drücken sozusagen jetzt auf die Stoppuhr drauf. Und dann kommt hier irgendwie die Arbeit, also die Funktion, die Rechnungen, die Sie durchführen wollen und die Sie mit einer Zeitmessung beurteilen möchten, die wird dann hier ausgeführt und dann am Ende rufen Sie die Funktion nochmal auf und dann ziehen Sie einfach die beiden Werte voneinander ab und dann gibt es in Sekunde die Zeit, die das gebraucht hat. Gut, da haben wir schon mal einen ersten Überblick und weiß also, wie lange das jetzt gebraucht hat. Wenn es dann jetzt aber zu lang gebraucht hat oder was auch immer, dann ist das erstmal schwieriger, das festzustellen, woran liegt denn das jetzt, wenn ich jetzt wirklich optimieren möchte. Da muss ich mit einer Lupe dann doch mal ins Programm reingucken. Also mehr Details gibt eben dann die sogenannte dynamische Analyse. Und die dynamische Analyse, die können wir hier dann auch nochmal aufteilen in zwei Zweige. Und zwar das eine ist das sogenannte Profiling. Das heißt, das ist wie wenn Sie tatsächlich Schritt für Schritt in Ihrem Programm da durchgehen und Sie schauen nach, wie lange das Programm in welcher Zeile braucht. Ja. Damit können Sie dann also schon mal feststellen, also diese Funktion hat wohl so und so viel Prozent meines gesamten Programmlaufs benötigt. Da sollte ich mal gucken, ob ich da was optimieren kann. Bei einer anderen zum Beispiel, wenn die bloß 2% der gesamten Laufzeit braucht, dann müssen Sie da eigentlich kaum was, müssen Sie nicht viel Liebe und Mühe investieren. Das wird kaum was bringen. Ne? Gut, das ist also dieses Profiling. Also wirklich sozusagen ein Profil der einzelnen Programmzahlen bilden. Und daneben gibt es dann eben noch diese Performance-Zähler. Und da zeichnet eben die CPU auf, wie oft performancekritische Ereignisse auftreten, zum Beispiel Cache-Misses. Ne? Dazu hat die also wirklich die CPU in der Hardware. Ich mache bloß mal so eine kleine Skizze. Das wäre die CPU. Und da gibt es in der Hardware eben eine Vielzahl von solchen Zählern, Countern. Ne? Und ja, und die werden eben alle
Das
sind also auf Neudeutsch die Performance-Zähler oder Performance-Counters. Und die können dann eben zu einem bestimmten Zeitpunkt initialisiert werden oder ja, zurückgesetzt werden, initialisieren. Zum Beispiel mit dem Wert 0. Und dann werden die einfach hochgezählt, immer wenn Ereignisse kommen, bei bestimmten Ereignissen. Wird der entsprechende Zähler inkrementiert. Und dieser Wert wird dann am Ende ausgelesen. Das kann jetzt zum Beispiel sein, zum Beispiel gibt es einen, der zählt die Zyklen, der zählt die Prozessorzyklen. Counter oder Zähler. Der zählt die Prozessorzyklen. Das heißt, er würde dann, wenn das jetzt zum Beispiel der hier wäre, Zyklen, dann kriegt er sozusagen mit dem Takt immer einen Tick und dann zählt er hoch. Ein anderer, der auf Cashmisses zählt, der kriegt halt dann einen Tick, wenn ein Cashmiss aufgetreten ist. Und die können Sie dann am Ende eben auslesen. Okay, und das sollen Sie jetzt dann, das werde ich Ihnen jetzt erstmal zeigen, in Übungen wird es dann auch entsprechend intensiviert. Und dann sollen Sie das dann tatsächlich auch mal für diese Gleichungslöser und so weiter, oder für Beispiele aus der numerischen Integration anwenden. Und dann müssen wir mal gucken, ich habe dann noch im weiteren Verlauf dann tatsächlich nochmal Beispiele aus dem Computational Science, so eine einfache Planetensimulation, wirklich eine ganz einfache, erwarten Sie jetzt nicht so viel, ne? Und die Newtonschen Bewegungsgleichungen löst, ein Programm, und das dann parallelisiert. Da könnte man das zum Beispiel auch mal anwenden. Haben wir aber selber noch nicht gemacht, aber das wäre vielleicht ein nettes Beispiel. Okay, ja, einführendes Beispiel, die ersten Folien, da haben jetzt der Johannes alles gemacht hier. Das hat er aus dem Rocket Chip rausgenommen. Was ist jetzt der Rocket Chip? Den will ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Es gibt, haben Sie schon mal was gehört von RISC-V? Das ist eine Lösung von Berkeley. Und zwar, die sind ja sozusagen der Erfinder der RISC-Architektur. Ne? C1, Sie erinnern sich noch, RISC und CISC, ne? Der Unterschied, den wir da hatten. Also bei CISC basiert mehr oder weniger Complex Instruction Set Computing, basiert mehr oder weniger auf dem Konzept der Mikroprogrammierung und RISC, eine Instruktion wird direkt ausgeführt, da gibt es kein Mikroprogramm. Ne? Und bei Berkeley ist das erfunden worden in dem Sinne, beziehungsweise die haben sich getraut, das halt mal auszuprobieren, weil, wenn Sie sich noch erinnern, bei den CISC-Architekturen gab es eben das Problem, dass die irgendwann mal völlig überladen waren. Die Befehlssätze waren zu groß, die Rechnerarchitekten und Prozessorbauer haben sich rausgetobt mit jeder Generation an Prozessoren, kamen neue Befehle rein, die alten mussten natürlich mitgeschleppt werden, damit die Programme kompatibel bleiben, die alten. Und im Endeffekt gab es dann diese Patterson-Studie, das war so 80 rum oder vor 80, glaube ich, 1980. Und dann stellte sich raus, die Compilerbauer haben mittlerweile aufgegeben. Manche Programme, der Compiler unterstützt nur noch, hat manchmal nur noch 30% des Befehlssatzes unterstützt. Ja. Das heißt, 70% der Befehle, die der Prozessor angeboten hat, kamen vom Compiler gar nicht in Betracht. Und dann gab es eben diese RISC-Architekturen und dann gab es RISC 1, RISC 2, RISC 3, RISC 4. Daran gab es dann einen kommerziellen Zweig, die MIPS-Architekturen. Und es gibt eben RISC 5. Und RISC 5 ist jetzt das aktuellste. Das ist eine reine Instruktionsspezifikation. Da wird nur vorgegeben, wie Instruktionen auszusehen haben. Und das Nette ist, die ist vollkommen frei. Also Berkeley macht da keine Auflagen. Man kann die nutzen, lizenzfrei, sogar kommerziell. Und wie gesagt, es hat nur eine Instruktionsspezifikation, sonst nichts. Und da gibt es halt noch Compiler dazu und es gibt Simulatoren dazu. Aber es gibt keine Implementierung direkt von Berkeley. Da gibt es verschiedene, unter anderem diese Rocket, und die haben wir, er hat die da mal gemacht. Wir haben also diese RISC-V tatsächlich dann in Schüssel, in so einer Hardware-Entwurfssprache auf einer abstrakten Ebene hergenommen und dann übersetzt und synthetisiert in einem FPGA zum Laufen gebracht. Daher kannte er das, und da gibt es wohl auch solche Performance-Zähler. Und da kann man die jetzt aus dem Rocket-Chip-Code, das ist also dieser RISC-V, hat dann auch entsprechende Performance-Zähler. Zum Beispiel, wie häufig ist der Cache geblockt, der Instruktions-Cache geblockt worden oder der Daten-Cache geblockt worden, wenn gleichzeitig auch der Speichercontroller da aktiv wurde, und je nachdem kann man dann halt solche Zähler da hier definieren. Okay, man kann aber diese Performance-Zähler und das Profiling auch miteinander kombinieren. Ja, zum Beispiel kann ich in einem Prozessor zum Beispiel einen Interrupt auslösen, sobald der Counter einen bestimmten Wert überschritten hat. Und häufig, ja, oft lässt sich dieser Wert sogar selber bestimmen. Ich kann also dann einen bestimmten Wert in diesen Counter da reinsetzen, dann zählt er vielleicht runter oder was, und wenn er den Wert 0 erreicht hat, wird ein entsprechender Interrupt ausgelöst, mit dem den ich dann irgendwie auswerten kann. Ne? So, man kann also nicht nur die Stellen bestimmen, wo ein Überlauf geschehen ist, sondern auch die Häufigkeit, wie häufig dieses Ereignis, was ich da aufzeichnen will, bestimmen. Ja, und wenn das an einer bestimmten Stelle besonders oft passiert, dann kann die sich mal auf dem Flaschenhals da hinweisen. Wir werden jetzt aber wahrscheinlich dann doch eher mit Ihnen dieses Tool Perf dann da nutzen. Also das heißt, dass Sie es dann nicht selber in Ihrem Programm gleich einbauen. Ja, der programmatische Zugriff, ja, wie kann das jetzt erfolgen? Also diese CPU-Register da, die sind diese Performance-Zähler, die sind also in die CPU da eingebaut, und man kann aber nicht so ohne weiteres darauf zugreifen. Von einem C-Programm aus geht es erst einmal nicht, sondern es passiert auf Low-Level-Ebene. Ne? Am C-Programm deswegen nicht, weil das ist natürlich hochgradig, diese Performance-Zähler, die sind natürlich hochgradig prozessorspezifisch. Die sehen natürlich beim AMD und bei Intel und bei RISC-V oder bei ARM wieder vollkommen anders aus. Alle haben da ihre Performance-Zähler. Selbst der Infineon Aurix, der Mikrocontroller, der im Auto eingesetzt wird, ne, der ist mit 300 MHz getaktet, aber das ist ein Prozessor, 300 MHz sagen sie ja gar nichts, aber der Prozessor, der ist hochgradig vorhersagbar. Ja, so ein klassischer Prozessor, der im Automobil für Zertifizierbarkeit von Software, was in ein paar eingebetteten Systemen notwendig ist, auch der hat Performance-Zähler. Ja, also ich muss der CPU irgendwie mitteilen, welches Event will ich denn eigentlich zählen? Und insgesamt, und das ist also sehr spezifisch für jeden Prozessor, und alles in allem handelt es sich also hier um einen relativ komplexen Prozess, und der muss auf Assembler-Ebene erledigt werden. Das Ganze ist auch beschrieben für die Intel 64 und Intel Architekturen 32, also die Vorgänger, im Software Developers Manual. Ja, das sind mehr als 300, das ist das ganze Kapitel 18, 19, aber ich glaube, das ganze, weiß nicht, haben diese beiden Kapitel 337 Seiten? Könnte sein. Auf jeden Fall, das Ding ist eine Riesenschwarte. Da ist halt immer wenn eine neue Generation dazukommt, wird dieses Manual größer. Und also sich da selber durchzuarbeiten, das ist natürlich schon ein Akt. Deswegen gibt es eben entweder kleine Werkzeuge oder Bibliotheken, die ich dann in meinem Programm nutzen kann, die Bibliotheken. Und da gibt es ein Tool, also ein Werkzeug, eine Software, die da nützlich ist, um einem zu helfen. Das ist Perf. Und Perf steht wahrscheinlich für Performance oder irgend sowas. Und das wollen wir, mit dem sollen Sie dann auch in den Übungen da ein bisschen arbeiten. Und dann gibt es das Liquid. Liquid entwickelt hier vom Regionalen Rechenzentrum, von der HPC-Gruppe, die der Gerhard Wellan leitet. Und das Liquid, das hat also schon international recht Furore gemacht. Das wird sehr, sehr häufig von vielen Forschergruppen in der Welt benutzt. Und da sind eben diese Assembler-Routinen schon drin, die man allerdings, also alles fokussiert jetzt auf Internet-Architekturen. Und da sind dann Funktionsaufrufe drin, die Sie dann selber in Ihrem Programm einbauen können mit Liquid. Ist das möglich? Okay, tja, wir schauen uns jetzt mal dieses Parf da an. Das ist also so ein Standard-Tool unter Linux. Das beherrscht nicht nur das Zählen von solchen Hardware-Performance-Zählern, sondern es können auch Software-Ereignisse aufgezählt, können mitverfolgt werden, die natürlich dann von der Hardware auch gemeldet werden. Aber das ist so Software-Events, das wäre jetzt beispielsweise so ein Seitenfehler, ein Page-Fault, also eben sie greifen mal auf irgendeine Speicherstelle zu und die steht in einer virtuellen Seite. Und diese virtuelle Seite hat gerade momentan keine physikalische Entsprechung. Man muss das also erstmal von der Platte her reingeladen werden. Und das kann man zum Beispiel eben auch feststellen. Ja, oder auch Kontextwechsel. Ne? Also wenn Sie Threads wechseln zum Beispiel, auch das kann alles mit diesem Tool Perf aufgezeichnet werden. Genau. Um eine Liste der bekannten Counter zu erhalten, können Sie einfach mal eingeben Perf List. Und dann kriegen Sie, Sie werden staunen, was da alles kommt. Ne? Das sind jetzt zum Beispiel die CPU-Zyklen oder Zyklen. Das ist ein Hardware-Ereignis. Also wirklich die Taktzyklen werden gemessen. Sie können auch die Instruktionen, die Assembler-Instruktionen, die Sie haben, werden auch gemessen. Können Sie Instruktionen pro Zyklen zum Beispiel ausrechnen. Und solche Maße, Leistungsmaße können Sie dann im Nachgang dann selber noch irgendwie bestimmen, für übliche Leistungsmaße. Dann, wie häufig wurde auf den Cache zugegriffen, wie viel waren davon Fehlzugriffe. Und lauter sind sie so Alignment Faults, selbst solche Dinge, ja, also wo sie auf Variablen zugreifen, die im Speicher nicht justiert ausgerichtet sind. Wenn man dann zwei Zugriffe braucht, also Sie sehen, es ist hochkomplex. Und auch hier erwarte ich jetzt nicht, dass Sie dann gleich da großer Profi werden für Performanceoptimierung, aber ein paar Dinge sollen Sie machen und Sie sollen schon mal gehört haben. Und wenn Sie später sowas, ein Bachelorarbeit oder wo auch immer, mal ein Detail brauchen, dann haben Sie es vielleicht bei mir eben schon mal gehört, dass es sowas gibt. Ne? Ja, das geht sogar noch weiter. Ne? Das finde ich auch interessant. Man kann zum Beispiel auch Energiemessungen machen. Ne? Heutzutage ein Prozessor, der hat ja, das sehen Sie ja manchmal, wenn Sie schon einen neuen Rechner haben, einer zu Hause zum Beispiel, der hat dann immer so eine Anzeige vorne drauf auf dem Chassis, auf dem Gehäuse. Und da zeigt er mal an, wie heiß der Prozessor gerade ist. Ne? Und wie viel Grad. Und das heißt, er hat also auch irgendwelche Temperaturfühler da drin. Und damit kann er dann eben auch Energie bestimmen. Wie gut die sind, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber selbst Energiemessungen sind möglich. Also wie viel Joule werden gerade umgesetzt. Verbrauch kann man ja nicht sagen, ne, weil ich habe irgendwann mal gehört von einem Physiker, Energie wird nicht verbraucht. Energie wird nur umgewandelt. Ne. Energie ist da. Und der Ingenieur sagt, ja, mein Prozessor hat so und so viel Energie verbraucht, dann stimmt es eigentlich nicht. Er müsste korrekterweise sagen, elektrische Energie wurde umgesetzt in Wärme. Die Energie ist nicht verloren gegangen. Ja, das können Sie da alles damit abrufen. Und am besten, wir machen da gleich dann nochmal ein Beispiel. Das hat er mir natürlich jetzt nicht gespeichert. Weil habe ich gestern Abend noch gemerkt, dass ich eine Seite vergessen habe. Die baue ich dann aber noch ein. Und dann ist mir die Rechnung noch abgestürzt über Nacht. So, wir testen das einfach mal, würde ich sagen. Und alle Theorie ist grau. Dazu gehe ich dann wieder mal in meine virtuelle Maschine, ne, die Sie vielleicht aus dem Wintersemester schon kennen. Und ist so eine drauf, wenn Sie Windows-Nutzer sind? Das ist gut. Ne? Oder schaffen Sie sich sonst irgendwie einen Zugang zu einer Linux-Maschine, wo Sie dann aufs Rechenzentrum zugreifen können? Okay. Dann logge ich mich jetzt mal an. Ah, ne, das war zu viel. Zu wenig viel mehr. Okay. Ja, das weiß ich schon, was in meiner virtuellen Maschine da stimmt. Es ist immer zu wenig Speicher da. Okay, groß genug. Kann man es lesen hinten noch?
Ja,
wunderbar. Dazu, ich habe auch das Perf hier drauf. Ne? Ich möchte jetzt mal, wenn Sie das machen, Ihre Lokalmaschine ist es zwar erstmal drauf, aber ich habe festgestellt, wenn ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen möchte, Perf und, Moment, jetzt werden wir mal schauen. Lass mich mal spicken, eine Seite ist mir verloren gegangen. Ja, nutzt natürlich harte Informatik-Nerds, ne? Die nutzen natürlich schon aus Prinzip kein PowerPoint, das ist klar. Die machen alle Folien mit Tech. Perf-List, genau. Mach Perf-Stat einfach. Einmal geht's ja kaum. Ja, ja. Gut, also ich würde zum Beispiel mal das Programm Sleep, wo ein Prozess für eine Sekunde hier, Sleep 1, schlafen legt. Ne? Und dann passiert Folgendes, nämlich, also wenn Sie das für sich selber mit Ihrer virtuellen Maschine machen wollen, dann müssen Sie nochmal diese Linux Tools Generic und Linux Cloud Tools Generic, wenn man Cloud braucht, das wundert mich jetzt, aber diese Packages müssen nochmal nachgeladen werden, das habe ich jetzt hier lokal nicht gemacht. Stattdessen schaue ich mal auf unseren Cluster, da ist das nämlich drauf. Und dazu muss ich das mal auch noch auf eine andere Maschine gehen. Und zwar, da muss ich erstmal das Modul Slurm laden. Slurm ist so eine, wie sagt man denn so, so eine Middleware, um Prozesse zu starten auf dem Cluster und damit auch noch einen Zugang zu anderen Maschinen zu bekommen. Nämlich auf eine unserer HPC-Maschinen. Und siehe HPC. Das ist jetzt eigentlich noch zu lesen hinten? Auch noch? Geht noch, okay, wunderbar. Dann machen wir das gleiche jetzt nochmal, da ist nämlich dann auch ein Perf drauf, aber da sind die, ist alle das sogar noch? Ah, okay, ja. Da schauen wir jetzt mal hier rein. Mhm. Und da sehen Sie, also ich habe jetzt dieses Modul, dieses Funktionsleep aus dem Betriebssystem, aus dem Linux-Kernel da gestartet. Und ja, erzählen Sie mal, was er da so alles sagt. Können Sie es echt lesen? Ja? Gut, wunderbar. Da sagt er, 56 Page-Faults hatte ich gehabt, 849.700, das ist das, 84 Zyklen habe ich gebraucht. 1,9 GHz und ja, Millisekunden 0,431. Und insgesamt sollte auch so sein, hier rechnet er das dann aus, hat er genau 135.000 Verzweigungen hat er gehabt, ne? Und davon hat er 6.892 Branch Misses. Wissen Sie noch, was das ist? Branch Miss? Genau, und zwar von was? Von?
Bei Sprüngen.
Ne? Branch ist ein Sprung, ne? Verzweigung. Und wir haben ja gelernt in C1, der versucht, also macht spekulative Befehlsausführung. Das heißt, der versucht vorherzusagen, welche Sprünge genommen werden, ob der Sprung genommen wird oder nicht. Und liegt verdammt gut, ne? 5% von all Branches liegt er daneben. Das müssten also die 5% von 135.000 sein. Also das alles wird hier gleich berechnet. Und zum Beispiel insgesamt hat er dann gebraucht 1,00074268 Sekunden. Das würde ich ihm auch raten, dass er das braucht. Warum? Weil ich habe ja eingegeben, er soll genau eine Sekunde sich schlafen legen. Sleep One. Also sollte dann auch eine Sekunde hier rauskommen. Okay. Ja. Jetzt schauen wir mal, was Perf überhaupt alles so bietet. Da. Da sehen Sie, das sind hier alles Performance-Zähler, was Sie da zählen können, Last-Level-Stores, Last-Level-Store-Misses, Last-Level-Stores, Cash-Prefetches, also wie häufig wurde im Vorfeld schon mal was richtig reingeladen, was dann später gebraucht wird in den Cache. Und dann haben sie hier also die Data Translation Local Site Buffer Misses, Store Misses, Load Misses, Store Misses. Also das ist je nachdem, ob sie was speichern, ob sie was schreiben wollen oder was lesen wollen in den Seiten. Das Ganze gibt es dann natürlich dann auch noch für den Instruktion. Dann die angesprochenen Branch, ja, Node Loads, das weiß ich jetzt selbst nicht genau, was das ist hier. Und ja, okay, hier haben Sie Instruktionen, Cache-Referenzen, Cache-Misses, Branch-Instructions oder Branches und Branch-Misses, Bus-Zyklen und. Also wirklich Ref-Zyklus, weiß ich jetzt auch nicht genau, was das ist. Das müsste man da eben alles auch nochmal nachgucken. Okay, also das war jetzt erstmal Auszug von dem, was da alles abrufbar ist. So, die Folien sind jetzt in dem Sinne auch ein bisschen ein kleines erstes Anführungsstriche Handbuch, damit Sie noch ein bisschen mal nachgucken können, was Sie da machen können. Und dieses Perfstat, ja, das die Seite fehlt mir jetzt noch. Perfstat.e, mit dem E-Flag kann man die Events auswählen, die man beobachten will. Zum Beispiel machen wir das doch dann nochmal, damit sie da nicht erschlagen werden, ne, von der Vielzahl an Dingen. Rufe ich jetzt hier nochmal Perf Stat Sleep auf. Und diesmal mache ich E. Was nehmen wir denn? Nochmal, machen wir doch mal die CPU-Zyklen. Hat jetzt irgendwas falsch gemacht? Perf.e. Eine Leertaste nur gefehlt? Ach so, okay. Ah ja. Genau. Also kriegen Sie genau die Anzahl der CPU-Zyklen. Ne? Dann können Sie das vorneweg schon ein bisschen filtern. Oder aber es gibt die Möglichkeit, ja, wenn Sie tiefere Analyse machen möchten, dann können Sie die ganzen Events in eine Datei speichern. Wird nichts weiter mit Perf Record. Wenn nichts weiter spezifiziert wird, dann ist das in Perf Data, steht es dann drin. Und ja, die können Sie dann hier Perf Record Walking Up One Times to Write Data mit so einer Anweisung können Sie die dann aufzeichnen und dann im Nachhinein nochmal genauer untersuchen. Ja, dann gibt es auch noch die Möglichkeit mit dem User Interface. Das zeigt uns dann an, wie häufig das aufgezeichnete Ereignis innerhalb der Funktion aufgetreten ist. Zum Beispiel 56 der Ereignisse wurden da gezählt. Und das sehen Sie jetzt hier. Das sind dann nochmal, wenn ich das jetzt hier aufgerufen habe mit OpenSSL, ist das dann da hier gleich weiter verarbeitet worden und da zeigte Ihnen dann bestimmte Prozentangaben, also welche Funktion wie häufig genutzt wurde. 22,77% war eine Funktion LH-Free und 15,7% eine Funktion L-Insert. Damit können Sie also schon mal feststellen, welche Funktion, das ist dieses Profiling, wovon vorhin die Rede war, welche Funktion wird besonders häufig aufgerufen und es geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Sie können dann zum Beispiel mit noch detaillierter auf Befehlsebene kann man dann analysieren mit Hilfe des Tastenkürzels A, Annotate. Das heißt, Sie gehen dann auf eine Funktion dann da eben drauf und schauen sich dann in der Funktion. Alles ist das dann allerdings im Assembler. Sie können es aber auch disemblieren, sodass Sie dann da Ihre entsprechende C-Syntax dazu sehen in Ihrem Quellprogramm und sehen dann den entsprechenden Assembler dazu. Und ja, und sehen jetzt, welche Funktion LH-Free da das meiste gebraucht hat. Und hier waren es tatsächlich welche Funktion hat jetzt zum Beispiel diesen Data Translook Aside Buffer Miss ausgelöst. Ja. Das ist schon wirklich sehr genau. Und da stellen Sie fest, das war genau die hier. Das ist also ein Auszug aus dem Programm LH Free in Assembler. Das war also 22,77% Ihrer gesamten Laufzeit verbraten hat. Und dann gehen Sie da rein, dann stellen Sie fest, das ist genau die Anweisung, die alleine war für alle Misses in diesen Translation Lookaside Buffer verantwortlich. Okay, ja, also viel detaillierter geht es kaum noch. Mit dem Programm sollen Sie dann, also mit dem Tool, sollen Sie mal ein paar Dinge in den Übungen machen. Und dann müssen wir mal schauen, vielleicht können wir die eine oder andere Sache dann auch später bei dem Programm, wo es darum dann möglich geht, wissenschaftliche Simulationen durchzuführen, also diese Planetensimulation, was wir da machen werden, dann da auch mal anwenden, also damit das Ganze dann die ganzen Kapitel und dann auch da ein bisschen zusammenspielen. Okay, das wäre es jetzt so zu 3.1 gewesen. Alles, was ich Ihnen zum Thema PARF da mitteilen wollte, als Einführung, haben Sie das schon mal gesehen. Und weitere Dinge, ja, sollen Sie sich dann selber arbeiten. Jetzt machen wir mal was anderes, was in diesem Kapitel eben auch noch versprochen war. Das sind jetzt Performance-Optimierungen in OpenMP. Alles, was ich jetzt aus diesem Buch da, was ich eingangs erwähnt hatte, rausgenommen habe. Und das ist jetzt nicht nur alleine in OpenMP, sondern das sind auch so generelle Konstrukte mit dabei. Wie ich, das werden wir dann aber nächste Woche machen, da werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr ganz dazu kommen, wie ich beispielsweise in Schleifen Daten abarbeiten kann, wenn gesichert ist, dass da immer kontinuierlicher Datenstrom erfolgt. Ja. Dann kann man Dinge, da schaut man sich so Datenflussgrafen an und die muss man dann entsprechend partitionieren und muss gucken, wo gehen da die Pfeile von einem Knoten zum anderen in diesem Datenflussgraf, weil diese Pfeile stellen dann die Datenabhängigkeiten dar und anhand der Datenabhängigkeiten entscheidet sich halt, was ich parallelisieren kann oder nicht. Ne. Ja, am Anfang denke ich mal, machen wir vielleicht nochmal kurz, ganz kurz, ne, ich verweise aber dazu auch nochmal, Sie waren ja wahrscheinlich alle in der CE1, ne, genau, Technomathematiker sind diesmal keine dabei. Schauen Sie dann auch nochmal in die Folien rein, in CE1, ne, was wir da zu OpenMP gemacht haben, damit Sie dann da auch wieder leichter den Einstieg finden. Und ja, was war nochmal OpenMP? Also das war eine Bibliothek, die gibt es für Fortran, die gibt es für C, die gibt es für C++. Und die nutzt eben ein paar Mechanismen, mit denen ich parallelisieren kann. Ja. Und zwar, wenn Sie sich noch erinnern, das Hauptkonstrukt, also es nutzt so ein Multithreading. Ne? OpenMP baut auf die Multithreading-Fähigkeiten von einem Prozessor auf. Die wird genutzt. Was war das jetzt nochmal? Also wenn Sie sich nochmal erinnern, es basiert im Prinzip auf diesem Fork-Join-Konzept. Das heißt, wir haben zu Beginn ein Master-Thread, ja. Und dieser Master Thread, der erzeugt dann automatisch ein paar Kind-Threads. Die können dann alle parallel laufen. Und das ist also das Fork. Der Master Thread wird dann auch zum Beispiel zu einem Thread, mache ich jetzt 4 Threads, 1, 2, 3, 4. Wenn ich jetzt 4 Kanne habe, dann könnte ich zum Beispiel 4 Threads ausführen auf meinen 4 verschiedenen Kannen. Und dann werden die wieder vereint. Dann laufen die wieder als ein Strang und das ist dann hier am Ende eben das Join, wo ich die wieder alle zusammenbringe. Und das könnte zum Beispiel, so ging das los, eine Vorschleife sein. Da hatte ich nochmal kam immer dieses Gartenzaun-Symbol, Parallel 4, glaube ich, so ähnlich hieß es irgendwie. Und dann, wenn da eine Vorschleife kommt, dann kann er die, wenn er zum Beispiel hier läuft, von 0 bis 99. Und ich hätte jetzt 4 Kanne, ja, dann laufen auf jedem Kann, läuft diese Vorschleife beim einen halt von 0 bis 24, von 25 bis 49 und so weiter. Ne? 50 bis 74, dann von 75 bis 79. Okay, das war ja so hauptsächlich die Idee, die dahinter steckt. Wie kann ich das Ganze jetzt kontrollieren? Steuern. Also für alle OpenMP-Programme gibt es eben da diese OpenMP-Num-Threads. Das ist zum Beispiel eine Umgebungsvariable, das heißt, die ist vorgesetzt in meinem Linux-System auf die Anzahl der Kanne, die ich habe. Wenn ich 2 Kanne habe, dann ist OpenMP-Num-Threads genau 2. Ich könnte aber auch die Variable entweder im Programm oder dann selber zum Beispiel hier. Wenn ich das jetzt hier ausgebe, können wir mal machen. In meiner virtuellen Maschine, oder was haben wir denn da? Okay, jetzt sind wir da noch auf der da. Ich weiß gar nicht, wie viele Kanne die hat. Machen wir mal Echo. Also, was war jetzt genau die Syntax? Ja. Nicht des Windows, sondern von Linux. Genau, Echo Dollar und dann in geschweiften Klammern dieses OpenMP Num Threads. Echo Dollar für die Variable in geschweiften Klammern. OpenMP Num Threads. Schauen wir mal, was da rauskommt. Gar nichts. Ist etwas verblüffend. Gehen wir auf meine Maschine hier. Die reicht mir jetzt. Stehe ich das? Eigentlich hätte da 2 rauskommen müssen. Gar nichts raus. Ja, muss ich mal überprüfen, versteht es nicht. Eigentlich hätte ich ja 2 kommen müssen, weil ich habe nämlich genau 2 virtuelle Prozessoren in meiner virtuellen Maschine. Sieht man hier, 2 Prozessoren. Sind ja auch genau die ich in der Hardware hier habe. Okay, also jedenfalls so könnte ich die dann abrufen und könnte dann explizit einstellen, wie viele Threads das ich haben möchte. Ne? Genau, aber ich kann das Ganze eben auch auf der Programmebene machen mit den mit der Funktion OpenMP Set Num Threads. Dann könnte ich hier irgendeine Zahl angeben, 8, dann habe ich zum Beispiel 8 Threads und dann werden die, da wird meine Schleife dann in dem Moment automatisch auf 8 Threads aufgeteilt und 2 Threads laufen jeweils davon dann immer auf einem physikalischen Kern. Die müssen die sich dann halt teilen. Wenn das Sinn macht, könnte ich das durchaus tun. Okay, ja, und im sequentiellen, das ist ja Open Get Number Threads, das ist dann immer die, damit kann ich dann abrufen, wie viele aktive Threads ich tatsächlich gerade in so einer parallelen Region habe. Und wenn ich gerade im sequentiellen Part bin, sequentiellen Teil hier, und ruft es da auf, dann sollte das eben 1 zurückgeben. Okay, also, oder aber ich setze die eben in meinem Programm explizit mit dem Pragma hier OpenMP, Parallel Num Threads und gebe hier eine Zahl an. Dann habe ich es im Programm direkt gemacht, habe es da gesetzt. Hier setze ich es halt explizit mit der Funktion. Hier rufe ich dann eine Funktion auf und hier macht es sozusagen der Compiler. Gut, okay, wir schauen uns jetzt mal ein Beispiel an. Und zwar für eine Integration von einer Funktion, um die Fläche da zu bestimmen. Und das wäre jetzt beispielsweise die Funktion, die wir uns da anschauen wollen, seit wieder hier, x Quadrat plus 2 Sinus x. Schreibt die mal dann nochmal dahin. Mit der werden wir jetzt dann in Zukunft, wenn wir jetzt in den nächsten Beispiele damit arbeiten, f von x, die Funktion, die ich numerisch integrieren möchte, sei x plus x Quadrat plus 2 Sinus von x. Okay. Da könnte ich natürlich dann jede andere Funktion dann noch einsetzen. Ne? Hier Test F, könnte irgendwas anderes da auch reinschreiben. Ich zeige jetzt einmal das Beispiel, wo das Ganze generell funktioniert. Mit der numerischen Integration, also ich hätte jetzt hier eine Funktion und von der möchte ich das Integral bestimmen. Also mit anderen Worten, die Fläche unten drunter bis zur x-Achse. Und ja, was macht man dazu? Also ich will die Fläche jetzt bestimmen zwischen einem Startpunkt und einem Endpunkt. Dann bestimme ich mir halt erstmal dieses Intervall, Start bis End. Und ich werde jetzt dann im Folgenden einfach immer für diese Funktion f die Funktionswerte berechnen und die dann multiplizieren. Mit was? Mit der Breite des Streifens, den ich mir anschaue. Und das ist dann halt die Fläche, so unten drunter. Ne? Und okay. Und das sieht man natürlich schon, da würde ich dann entsprechende Fehler machen, wenn ich das besonders grob wähle. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach von hier bis hier rechne und multipliziere es dann zum Beispiel mit dem Mittelwert hier, ja, dann, wenn ich diese Fläche hier nehme und dann mache ich ein Stückchen, vergesse ich und dafür ein anderes Stückchen mache ich zu viel. Und die Idee ist natürlich, ich muss diese Aufteilung, dieses Step, möglichst fein machen. Je feiner ich das mache, umso genauer wird dann mein numerisches Integrationsergebnis werden. Ja, okay, also, und wir werden das jetzt dann so machen, wir rechnen vom Start bis zum Ende und Start und Ende, die beiden Funktionswerte, die rechne ich mir aus und nehme von denen jeweils das Mittel. Start plus Ende, um die auch noch mit zu berücksichtigen, werden dazu addiert und dann würde ich die Hälfte nehmen. Und ja, ich muss also eine Sonderbehandlung von Start und Ende machen. Und dazwischen laufe ich dann halt die einzelnen Intervalle ab. Und ja, jetzt sieht man hier, Masterswert ID 0 von Local Start bis Local End. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass ich das parallelisieren kann, ne? Oder? Weil ich könnte natürlich jetzt hier, ich habe dann am Ende vielleicht 1000 oder 10.000 solche Unterteilungen. Und also 10.000 Intervalle. Und ich kann jedes einzelne Intervall unabhängig von jedem anderen Intervall berechnen. Also kann ich es perfekt parallelisieren. Da muss ich nicht mal von einem Intervall zum nächsten Intervall was weitergeben. Also peinlich parallelisierbar ist das schon peinlich parallel. Okay, das ist die Aufteilung. Und schauen wir uns also mal das Programm dazu an. Also das sequentielle Programm hier jetzt, Integration, Underline Sec, CPP. Und okay, also ich rechne mir, ich brauche da nochmal so eine Variable Local Res. Das ist, wo ich dann eben die ganzen Funktionswerte aufaddieren werde. Also man macht das jetzt so, die ganzen Funktionswerte werden hier aufaddiert, die ich bestimme. Und am Ende wird das dann einmal mit der Breite Step multipliziert. Weil dann spare ich mir die Multiplikation. Ich muss die dann nur einmal machen. Ne? Ansonsten, also es ist nicht so, dass ich jetzt hier die Fläche von dem Streifen berechne, dann von dem, dann von dem, dann von dem und dann von dem. Weil dann müsste ich ja jedes Mal die Multiplikation mit der Breite machen. Stattdessen spart er sich das und sagt, ich addiere einfach die Funktionswerte auf, also die Höhe der einzelnen Streifen und nicht der Blöcke. Und ich weiß hier, dass jeder Streifen oder jeder Block immer genau Step breit ist. Also kann ich das dann am Ende mit einer Multiplikation lösen. Genau, und das sieht man also hier. So wird es dann gemacht, Double Integrate. Die übergibt der Funktion, wird also einen Start- und einen Endwert übergeben. Diff, das ist die Anzahl der Schritte, also die Anzahl der Intervalle, wie häufig dieses Intervall zwischen Ende und Start unterteile. Und hier übergebe ich einen Zeiger auf eine Funktion. Ich übergebe einen Zeiger auf eine Funktion, die kriegt einen Double-Wert als Input und liefert einen Double-Wert zurück. Also zum Beispiel sowas hier. Und damit, das hier ist dann allgemein. Und hier könnte ich einfach dann jede andere Funktion einsetzen und kann immer dieses Integrationsverfahren für jede beliebige Funktion nehmen. Ne? Können Sie verstehen so den Code? Ja. Gut, dann schauen wir uns, dann rechnen wir uns erstmal aus. Also Ende bis Start, das ist das Intervall und dividiert durch TIFF. Wenn ich also 1000 oder 10.000 Intervalle haben möchte, muss ich halt durch 10.000 dividieren und dann habe ich meine Schrittbreite. Okay, dann brauche ich noch eine Variable x, mit der ich jetzt dann die einzelnen Punkte dann anfahre, vom Start bis zum Ende. Jeweils werde ich dann immer um Step Schritte weitergehen in jeder Iteration. Das ist die angesprochene Endebehandlung, also vom Start und vom Ende. Da rechne ich mir schon mal die Funktionswerte aus. Und approximiere ich sozusagen, indem ich das dann nochmal durch 2 dividiere. Also indem ich den Mittelpunkt von den beiden nehme. Okay, und dann geht's los. Ja, jetzt laufe ich durch von i gleich 1 bis kleiner Diff. Also Start und Ende habe ich ja schon hier bestimmt. Als erstes mache ich x, das ist Start, und addiere da Step drauf und rechne mir eben die Funktionswert aus. Ne? Und dann wird das Ganze hier eben aufaddiert und zum Schluss mit Step multipliziert. Ne? Daran ändert sich vielleicht auch noch, das ist so eine abkürzende Schreibweise in C. Local Res, Dollar, Stern, Step heißt eigentlich Local Res ist gleich Local Res mal Step. Ne? Die waren halt faul zum Schreiben. Statt dass Sie hier ist gleich Local Res plus schreiben, schreiben Sie es so. Und hier, das ist eigentlich Local Res ist gleich Local Res mal Step. Ja, und dann gibt diese Funktion den Wert zurück. Und das ist die Main-Funktion, die Hauptfunktion dazu. Die kriegt jetzt dann ein paar Argumente mit übergeben, und zwar das Start- und Endebereich, den will ich hier spezifisch angeben, über welches Intervall ich das integrieren möchte. Und Divisions gebe ich ihm auch noch an, die Anzahl der Unterteilungen. Okay, dann brauche ich hier entsprechend Divisions, weil dann wird ein Integer-Wert sein. Und Start und End sind dann, können Float-Werte sein. Okay, die lese ich dann erstmal hier ein mit der Funktion ASCII to Float. Argumentliste 1, also das aus der Argumentliste, die ich übergebe, ist das erste Argument. Das Nullte ist immer das Programm selbst. ArgV ist das Programm selbst. Und ArgV0 ist das Programm selbst. Und ArgV1 ist dann Start, was ich übergebe, ArgV2 ist End, was ich übergebe, und ArgV3 ist Divisions, was ich übergebe. Okay, dann habe ich die alle übergeben und dann rufe ich Integrate eben auf. Das war die Funktion hier. Die macht dann die numerische Integration und gibt das Ganze dann am Ende. Der Wert wird dann Final Res zugewiesen. Ja, das wird hier deklariert, dass das ein Double-Wert ist, und dann gebe ich das Ganze aus. Und nach dem Verfahren funktioniert das. Okay. Ja, also das ist im Prinzip eine 1:1 Implementierung der Trapezregel. Okay, schauen wir erstmal, ob es funktioniert. Ne? Ich kann Ihnen da ja viel erzählen. Und dazu gehe ich natürlich erstmal wieder meine virtuelle Maschine. Dazu brauche ich jetzt, das mache ich jetzt aber wirklich alles lokal hier auf dem Rechner. Okay, das steht unter Media is a shared C2 Examples Integration. Wunderbar, da haben wir es geschafft. Okay, ja, da stehen jetzt verschiedene Programme. Schauen wir doch mal auf Integration Sec. Was? Haben wir vertippt? Okay, da ist also nochmal das Programm, was gerade auf der Folie war. Okay. Naja, dann übersetze ich das Ganze. Wissen wir, wie ich das übersetze, nachdem es ein C++-Programm ist. Brauche ich also,
OpenMP. Ach so, ja, weil mir der Rechner abgestürzt ist, deswegen habe ich das alles nicht gemerkt. Also G++. Ne? Und was brauche ich für OpenMP? Das war minus F OpenMP, damit er die OpenMP-Bibliotheken mitlöst. Dann, okay, das brauche ich ja nicht gar nicht, das minus LM, weil den Sinus selber rechne ich mir ja gar nicht aus. Ah, doch. Weil ich rechne mir den Sinus aus, also muss ich minus LM dazu binden, damit die Mathebibliothek, das M steht für Mathe, dazu gebunden wird. Und dann mache ich noch ein Out, sage ich mal, das soll jetzt Integrate 6 sein. Und dann muss ich noch das Programm selber angeben. Ne? Integration. CPP. Also ich schreibe das hier nochmal hin, der Aufruf allgemein für, egal ob Sie C nehmen, dann ist es C, G, C, C und immer F, minus F, Open, MP. Und da kann dann noch was kommen, okay, hier war das jetzt noch die Mathebibliothek für dieses Beispiel und so weiter. Und dann kommt eben der C-File. Oder eine analog bei C++ minus F OpenMP minus LM Punkt, Punkt, Punkt. Das wäre für C++ und das ist für normales C. Okay, dann rufen wir das doch mal auf, lassen Sie übersetzen. Hurra, er hat es übersetzt. Na, bleib stehen. Okay, da haben wir doch ein Integrate-Sec hier
stehen. Ne? Integrate-Sec um 11.17 Uhr erzeugt, am 30. April, also alles echt. Dann rufen wir das doch mal auf mit Integrate-Sec. Genau, dann sagt er Usage Integrate-Sec Start and Divisions, weil ich keine Parameter angegeben habe. Ne?
Also dann gebe ich halt Parameter an und ich habe mir jetzt schon mal ein Beispiel ausgedacht von 0 bis 1 und ich lasse das 1000 mal unterteilen.
Von 0 bis 1 soll jetzt also diese Funktion da integrieren.
Okay, was rechnet er aus? 1,25273. Können Sie es echt nur lesen hinten?
Mensch, haben Sie gute Augen. Sie sind noch wahrscheinlich 30 Jahre jünger wie ich fast, oder ungefähr. Oder wahrscheinlich sogar noch ein wenig mehr, wenn Sie erst vor 2 Jahren Abi gemacht haben. 1, 2, 5, hier von der Seite habe ich ein Problem, 2, 7, 3. Schauen wir doch mal, ob das stimmt. Ne?
Dazu bediene ich jetzt mal eine Webseite meines Vertrauens, nämlich. Wo ist er denn? C-Fix vorhin war sie doch noch da. Achso, nee. Ah ja, genau, das ist sie doch. Nee, das ist sie nicht. Das kommt ja nichts mehr. Verstehe ich das? Hab doch vorhin das erst gemacht. Also gut, dann machen wir es halt nochmal. Rufen wir den Google auf. Und sagen, wir wollen integrieren online. Naja. Genau, nämlich mit der Mathebibel, die nutzen wir jetzt mal hier. Kommt erst noch ein Kilometer Werbung und Erklärung. Ja, da könnte ich jetzt dieser zum Beispiel mal angeben: Integral von x Quadrat plus 2 mal Sinus.
Ich glaube, die Funktion von unten mal.
Ja, das stimmt. Genau, danke, das wäre schon wieder schief gegangen. Also ich will integrieren von 0 bis 1 und gebe hier die Funktion an. Also x Quadrat plus 2 Sinus x. Okay, ne? Schauen wir nochmal, ob es auch stimmt. X² plus 2 Sinus x.
Das lassen wir jetzt mal berechnen. Okay, und was bringt er raus? 1,2527. Also wir liegen mit der Unterteilung in 1000 Schritte schon gar nicht so schlecht mit unserem Programm. Ne? Anscheinend haben wir es richtig programmiert. Hübsch. Also nettes, die Mathebibel hier ganz nett, ne? Wenn man sich das dann nochmal anschauen will. Hoppla, das ist wieder verschwunden. Irgendwie zeigt er mir die Balken richtig, vorne hat es noch geklappt. Genau, also er zeigt sogar nochmal hier, ne, zeigt er nicht die Stammfunktion, bildet er nicht, sondern er rechnet es dann gleich aus.
Okay, so würde die Funktion dann also wohl ausschauen in dem Bereich zwischen 0 und 1.
Gut, also damit haben wir überprüft, wir haben wohl richtig gerechnet, das ist doch schon mal nicht schlecht. So, und jetzt haben wir auch gesagt, ja, das können wir doch ohne Probleme parallelisieren, ne? Wenn wir es da gesehen haben.
Und ja, dann schauen wir uns jetzt mal eine OpenMP-Lösung an, da steht mit Wettrennbedingungen. Ja. Ja, dann schauen wir doch mal das Programm da rein. Was ist jetzt da OpenMP-spezifisch? Also hier hat sich nichts geändert. Das ist genauso wie das sequentielle Programm. Und da wird jetzt also ein bisschen was anders. Da sehen Sie also hier OpenMP get max threads. Das ist die Funktion, die ich vorhin Ihnen schon gezeigt habe. Da gibt er dann zurück. N ist die Zahl der Kerne, die Sie haben in Ihrem Prozessor. Sei denn, Sie haben das mit Z anders gesetzt. Da können Sie auch. Oder eben die Umgebungsvariable, die ich vorhin verzweifelt versucht habe abzurufen. Wahrscheinlich stimmt es wieder mit dem Linux-Dialekt, nicht von der Shell her.
Wenn man jetzt Hyperthreading hat, nimmt er dann die doppelte Datenzahl?
Ja. Weil er nimmt die Anzahl der logischen Prozessoren, die er hat, die ihn das Betriebssystem mitteilt. Und das Betriebssystem sieht ja 4 virtuelle Prozessoren. Also bei meinem, gut, in der virtuellen Maschine jetzt nicht, weil ich da explizit die 2 angestellt habe, aber würde ich das Ganze jetzt unter Windows machen, müsste 4 nehmen. Okay, naja, und dann muss man es als erstes machen. Klar ist, ich will die Anzahl der Intervalle, die ich berechne, auf alle aufteilen, auf alle Kerne, also dividiere ich halt eben durch n. Ne? Und dann kriege ich die Zahl der Schritte, die ich lokal ausführen muss, heraus. Okay. Genau. Dann kommt der Teil. Ah, hier steht schon mal da oben. Achso, ja. Also hier wird erstmal ausgerechnet, wie groß die Step-Breite ist, ne? Wie üblich. Die bleibt natürlich auch bei den lokalen Kernen gleich. Und so, und jetzt wird Folgendes gemacht. Jetzt kommt der Teil Pragma OpenMP parallel, das heißt der Teil von hier bis hier, der soll parallelisiert werden. Das heißt, den Teil würde er jetzt, wenn ich 2 Kerne habe, 2-mal ausführen. Und jetzt kommt also der Thread-spezifische Teil. Und wo kommt der rein? Der kommt mit der Funktion OpenMP get thread number. Das ist die wichtigste Funktion, weil jetzt wird die Nummer des Threads dieser Variable ID zugewiesen. Das ist also das Thread-spezifische. Das heißt, wenn wir hier jetzt dann nochmal hingehen würden, ne, in diese Verzweigung, angenommen, ich hätte jetzt 4 Threads, 1, 2, 3, 4, dann würde dieser Block genau 4-mal ausgeführt werden. Und im ersten Block gibt die Funktion OpenMP, oder im ersten Thread, gibt die Funktion OpenMP get thread number was zurück? Was würde die zurückgeben für den da hier? Bei 0 fangen wir das Zählen an. Also die 0, ne? Wenn dann 4 Threads mit der Nummer 0, 1, 2 und 3 und genau die Thread-Nummer wird zurückgegeben. Also Thread 0 hat dann den Wert ID 0. Okay. Und jetzt kann ich mir das Local Start und Ende ausrechnen, ne? Indem ich eben sage Start plus Anzahl, Local Diff ist die Breite, die ich ausgerechnet habe. Dann mache ich nochmal Zeichnung. Ja. Hm.
So, Schlupf. So, also wir hatten dann nochmal diese Funktion, ne? Ich mal da einfach jetzt mal eine hin, was auch immer. Und da gibt es also einen Start und hier gibt es ein Ende. Und jetzt möchte ich das, sagen wir mal, in Diff-Intervalle unterteilen. Oder Divisions, ne, heißt glaube ich. Divisions, ja. Divisions Intervalle. Okay, und dann, wenn ich jetzt N-Prozessoren habe, na, dann sage ich eben, der erste Prozessor oder der erste kann, kommt ungefähr hin. Ne? Naja. Okay, das sollten vier gleich lange sein. Sind es nicht ganz, wie ich gerade sehe? Könnt ihr den da hinten ein bisschen verlängern? So. Okay, machen wir den da noch rein. Ja, okay, dann hat jeder natürlich Divisions durch vier Intervalle zu rechnen. Da könnte man schon mal annehmen, wunderbar. Kriegen wir einen Speed-up von Faktor 4, aber so wird es nicht sein, weil uns ja die Aufteilung da auch einiges kostet. Ja, und jetzt hat natürlich jeder, da rechnet das Retten mit der Nummer 0. ID gleich 0, ID gleich 1. Hier rechnet das Retten mit der Nummer ID gleich 2. Und hier rechnet das Retten mit der Nummer ID gleich 3. Ja, und das müssen die halt alle ihre lokalen Start- und Endpunkte berechnen. Und das machen sie eben genau hier. Ne? Start plus ID 0, ja, gibt sich 0, ist klar. Warum? Weil der fängt bei Start eben an. Ne? Und ID 1, ne, dann machen wir Start plus 1 mal Local Diff mal Step. Local Diff ist die Anzahl der, was ist Local Diff? Ja, ist die Anzahl der, ist das Intervall, was ein kann eben rechnet. Also muss ich 1 zur Start dazu addieren und dann kriege ich den Startpunkt von ID 1. Und so weiter und so fort, ne? Okay. Ja, und dann, ach, da wäre ja gerade gewesen. Dann rechnet er das dann eben, dann hat er seinen Start- und Endepunkt hier gefunden. Und dann kann er integrieren. Und addiert es auf Final Res auf. Wo könnte da eventuell ein Problem entstehen? Könnte ein Problem entstehen, wenn, ja.
Ja, wenn die gleichzeitig in Final Res reinschreiben,
genau,
wollen. Oder genau. Wenn der übergebene Wert Divisions 0 wäre.
Genau. Dann könnte sich ein Problem ergeben, also wenn die alle da gleichzeitig reinschreiben wollen und dann ist das Final Res am Anfang ja für alle 0. Ja, und so wie das jetzt hier gemacht ist, würde jeder da eine Kopie ziehen von Final Res. Ja. Und beziehungsweise, nee, das ist eine globale Variable. Und die schreiben dann da alle rein. Und jetzt könnte es eben, dummerweise könnte passieren, dass der da reinschreiben will und der da will reinschreiben. Der schreibt eine 20 rein und dann kommt der will eine 30 reinschreiben. Und die 20 ist noch nicht verbucht, die erste. Und dann gibt es da eben ein Problem. Es ist also, wir brauchen hier einen geordneten Zugriff, um sicher zu gehen, dass es klappt, ja, indem die zum Beispiel Atomic gemacht wird, diese Variable. Das heißt, dann darf zum einen Zeitpunkt nur einer drauf, der kriegt das Recht, einer des Reds kriegt das Recht darauf zuzugreifen und sperrt die anderen. Die anderen werden dann blockiert in dem Moment. Ja. Und es ist nicht so, dass der als erster an die Stelle da kommt, dann schreiben darf. Und kommt der zweite auch noch zeitgleich dazu und der schreibt dann da das auch rein und es gibt dann da eben Kuddelmuddel. Nein, dann sind alle blockiert. Es darf zu einem Zeitpunkt sichergestellt, dass nur einer schreibt.
Ja. Gibt es da nicht so eine Art Pipeline auch dafür? Oder könnte man das so realisieren, dass halt zuerst der Thread 0 kommt und dann der Thread 1 und dann der Thread
2? Ja, das macht man im Prinzip, der macht dann im Prinzip so eine Art, also so eine Sequenzialisierung draus, wenn sie die als Atomic deklarieren. Und jetzt schauen wir uns nämlich genau mal Lösungen an, was da, um das zu vermeiden. Im Übrigen, ich sage es Ihnen gleich, ich wollte es dann mal testen, bei mir auf der virtuellen Maschine. Irgendwie kriegt er, entweder kriegt er das richtig raus oder es gab eben keine weiteren Bedingungen, weil es kam das Richtige bei mir raus, also wenn ich den Code hier ausführe. Aber das ist nicht sichergestellt. Ich wollte ihm einfach mal, vielleicht muss ich mal die Divisionsbreite erhöhen, dass der mehr rechnet und dass das dann da eher leichter zu einer weiteren Bedingung kommt. Aber ich wollte es ihm dann zeigen, dass tatsächlich was Falsches rauskommt. Kam aber nicht raus, ne? Das hat immer das Richtige gerechnet. Ich vermute mal, dass jetzt mit der geringen Auflösung, die ich gerechnet habe, keine weiteren Bedingungen auftritt. Aber es könnte eine auftreten. Ne? Jetzt könnte man zum Beispiel Folgendes machen. Das wäre die erste Lösung, indem man nämlich halt Folgendes macht. Man definiert eben nicht ein Final Res für alle, sondern man definiert lokale Variablen, wo die alle erstmal ihre Teilflächen reinschreiben. Und das geschieht hier in Partial. Da gibt es jetzt einen Zeiger, Partial. Ne? Also das ist auf ein neues Feld, was ich hier kreiere. Doppelwerte und genau ein Stück. Weil n Threads habe ich ja. Okay, und dann mache ich jetzt Folgendes. Jetzt mache ich wieder OpenMP parallel. Und jetzt mache ich hier Partial ID. Und die ID ist ja spezifisch. Das heißt, der Thread 0 schreibt den Partial 0, der Thread 1 schreibt den Partial 1 und so weiter und so fort. Ne? Und damit kann es da keine weiteren Bedingungen mehr geben, weil die haben jetzt alle ihr sozusagen, das ist Partial ist zwar auch noch in dem Sinne aus Sicht des Threads eine übergeordnete globale Variable, aber jeder Thread darf eben nur genau an eine definierte Stelle in dieses Feld schreiben. Das Feld ist übergeordnet, in dem Sinne global. Aber jeder Thread schreibt nur ist jedem Thread damit erlaubt, nur an die Stelle ID und nirgendwo anders reinzuschreiben. Ja, und dann muss ich halt am Ende nochmal diesen Reduktionsschritt da durchführen. Und der Reduktionsschritt ist dann halt sequenziell. Das macht halt dann der Master. Der addiert dann halt nochmal die 1, 2, 3, 4 Werte zusammen, ne? In einem Thread. Okay, das wäre eine Variante. Gut, ein bisschen nachteilig ist halt, ich brauche diesen sequentiellen Schritt da nochmal. Ne? Der kostet mir halt nochmal zusätzlich Zeit. Vielleicht kann man es ja noch besser machen. Mal schauen, ne? Was gibt es denn da noch für? Das Locking. Also Implicit Partitioning with Locking. Kommt also da was anderes mit rein. Okay. Achso, ja, ich hoffe, Sie stört es nicht, dass die Folien jetzt hier Englisch sind. Sie sind jetzt eigentlich Englisch. Ich weiß, warum die Englisch sind. Die sind letztes Jahr ein bisschen aus Zeitnot entstanden. Und da habe ich halt bestimmte Passagen aus dem Buch einfach darüber kopiert. Und das Buch war halt Englisch. Ne? Und eigentlich wollte ich es, aber der Johannes hat mich jetzt echt überrascht, dass der dieses Numerik-Kapitel, schreibt mir eine E-Mail, ich habe Folgendes gemacht, blub, 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 blub. Und ich dachte mir, der hat alles gemacht, ja, unglaublich. Wie hat er das geschafft? Ich wollte es darauf einstellen, ich muss heute nochmal ein Numerik-Kapitel leisten. Und naja, jetzt muss ich nächste Woche im Übrigen kündige ich gleich mal an. Also dieses Semester ist ein bisschen schlimm bei mir, es tut mir leid, aber ich habe einen eingeladenen Vortrag in Griechenland, ich armer Kerl, ne? Muss also Sonntagabend von Nürnberg nach Saloniki fliegen und dann in einer Woche um die Zeit vor einer Meute stehen und 40 Minuten einen eingeladenen Vortrag halten. Und dann darf ich noch bis Mittwoch auf der Tagung bleiben, fliegt dann wieder zurück. Ne? Also ich habe es so schwer, ich gebe es zu. Und deswegen, entweder machen die vielleicht nächste Woche mal Übung. Ich soll nächste Woche dann an der Vorlesung dann mal hier Übung machen. Ne?
Ja. Übung. Morgen fallen die ja aus, ne? Sollen wir dann alle heute in die Übung gehen? Oder fallen die dann heute auch aus?
Naja, vielleicht wäre es sogar sinnig, wäre eine gute Frage, das haben wir gar nicht berücksichtigt. Dann gehen sie mal alle heute in die Übung, die halt heute noch da sind. Und die nicht da sind. Hat der Johannes was gesagt? Irgendwas? Nö, ne? Aber schon ja auch was registriert. Hoppla, da fällt er ja am Tag der Arbeit. Gibt es keine Übungsarbeit. Naja, es wird zum Beispiel eine Möglichkeit, dann die Übung nächste Woche nachzuholen, dann auch nochmal. Ne? Und die sollen mal noch ein bisschen was mit Python machen, also. Damit sie da diese so Gleichungslöser dann mit dem Python nochmal anschauen, bevor wir zu C gehen. Okay. Ja. Ja, und jetzt gibt es also eine Möglichkeit, die Akkumulation, die Ergebnisse, das, was also vorher problematisch war, in eine Shared Local Variable zu nutzen, Local REST. Das heißt, und dann wird Local REST eine Atomic Variable. Ja, und ansonsten würde man nämlich eben mit dieser Wettering-Bedingung da enden, wie das in dem Listing 4.3 gezeigt wurde, eben auf der Zeile 19, da, wenn es noch die Zeile 19 ist, na, gestern hat was geändert, ja, hier, da, ja, eigentlich ist die Zeile 20 mit dem Local REST hier. Okay. Genau, das heißt, wir machen jetzt Folgendes, weil eigentlich ist es schon das neue Programm. Genau, ich glaube, die Folien habe ich auch nicht hochgeladen, die mache ich dann nachher gleich. Dann machen wir mal hier 39. Genau, und schauen uns das Listing hier jetzt eben an. Okay, jetzt ist sichergestellt, dass wir hier, ja, also wir machen jetzt TempX. Jetzt machen wir Pragma OpenMP Parallel 4. Ja. Also vorher haben wir das als parallelen Block gemacht. Da mussten wir die Aufteilung. Hier stand Pragma OpenMP Parallel. Da ist das ein paralleler Block geworden. Da haben wir das explizit hier alles ausrechnen müssen. Hier müssen wir das jetzt nicht tun. Das liegt eben, hops, 42 war zu viel. Sondern es liegt jetzt daran, dass wir hier jetzt sagen Open Parallel 4 und sagen, x ist eine private Variable. Ja. Jetzt werden tatsächlich also vier Threads gebildet, die Vorschleife wird aufgeteilt. Das passiert jetzt implizit. Wir müssen es nicht explizit sagen. Und wir lassen das in die Variable temp berechnen. Ja, und x, da kann, also da werden jetzt Kopien gemacht, weil das ist eine private Variable. Und dann wird das Ganze in temp gespeichert. Und temp wird dann auf local rest hier in diesem kritischen Abschnitt, der wird dann serialisiert, aufgeteilt. Und damit sparen wir uns die abschließende Vorschleife, die wir hier hatten. Ne? Die sparen wir uns damit. Okay, Programm wird natürlich dadurch auch ein bisschen kürzer. Wollen wir mal überlegen, was könnten wir denn noch machen? Vielleicht könnten wir sogar die Reduktion der Variable. Jetzt haben wir es natürlich aufgeteilt. Dadurch, dass wir das als kritischen Sektor hier deklariert haben, wird es definitiv serialisiert. Und damit wird es sicher. Ne? Damit wird es sicher. Aber wir könnten auch noch Folgendes machen, wobei das hier an dem Beispiel jetzt wahrscheinlich nichts bringen wird. Aber wir können uns das mal. Ah, Moment, stopp. With Reduction. OpenMP sieht ja auch die Möglichkeit vor, Teilergebnisse, wenn die assoziativ sind, wie zum Beispiel das Plus, zu reduzieren. Was heißt das? Folgendes. No. Habe ich Ihnen auch schon mal in C1 ein Beispiel gezeigt. Also angenommen, ich würde jetzt eine Summe haben, zum Beispiel hier, ach, machen wir einfach x1 plus x2 plus x3, also in dem Fall wären es jetzt die Flächen, plus x4 plus x5 plus x6, oh Gott, plus x7 plus x8, dann könnte ich das ja aufteilen und könnte sagen, weil es ein Assoziativoperator ist, ich rechne hier im ersten Schritt, ich hätte vier Kerne, ne? x1 plus x2, im anderen Kern rechne ich x3 plus x4 und im dritten Kern rechne ich x5 plus x6 und im vierten Kern rechne ich x6 plus x5 plus x6 und hier rechne ich x7 plus x8. Ja, und dann fasse ich an einem Kern, jetzt müssen natürlich dann zwei Kerne schlafen, fasse ich da die Teilsumme nochmal zusammen. Das ist T1, T2 und das T3 und das hier T4. Ja gut, dann mache ich hier halt T1 plus T2, ne? Hier T3 plus T4 und dann fasse ich die nochmal zusammen zum Finale. Final Sum. Ja. Und damit, wenn ich das so nochmal, diesen Reduktionsoperator da anwende, dann kann ich das nochmal in Log n Schritte unterteilen. Weil mit der Lösung über Critical Section wird es definitiv serialisiert. Das wird wahrscheinlich bei den kleinen Beispielen noch nicht so viel machen. Mit vier Kernen. Aber angenommen, ich hätte hunderte von Kernen, dann könnte es was bringen. Ne? Okay, dann schauen wir uns das doch mal hier an. Wie schaut das aus? Also die Funktion Integrate, Local Res. Hier nochmal zur Wiederholung. Ne? Das ist also die Schrittweite. Double X, damit fange ich an. Das ist die Randwertbehandlung am Ende und am Anfang. Okay, und jetzt mache ich OpenMP Parallel 4 Private X Reduction plus Local Res. Das heißt also eine Reduktion über einen Plus-Operator und zwar auf die Variable Local Res. X bleibt nach wie vor private. Schauen wir uns das jetzt also hier an. X ist nach wie vor private, sodass es da keine Konflikte geben kann. Mit I wird jeweils immer die Schrittweite ausgerechnet. Nachdem X eine Private-Variable ist, wird die auch entsprechend initialisiert. Okay, und jetzt schreibe ich einfach Local Res ist gleich plus ist gleich f von x. Und dann bin ich fertig. Ja, die ganze Magie steckt jetzt da oben drin. Das Local Res wird jetzt automatisch zu so einer Variable betrachtet, wo jeweils einer immer ein Teilergebnis, ein Teiloperanten dazu liefert. Und dann wird es so baumartig gesichert zusammengefasst, wenn ich das hier schreibe. Ne? Reduction plus Local Res. Und dann muss ich es nochmal mit Step multiplizieren und bin fertig. Okay. Und jetzt kann ich nochmal was probieren mit Induktionsvariablen. Okay, fange ich hier jetzt an mit Double V gleich Start, Double Summe, also führe jetzt hier nochmal so eine Zwischenvariable hier ein. Und okay, dann ist das hier S1, das wäre jetzt die Reduktionsvariable, Sum. Ja. Und hier habe ich einen Raw Hazard, ein Read After Write. Das heißt, ich schreibe auf etwas, was ich ein Read After Write. Also erst muss ich lesen und danach kommt ein Write. Aber dazu muss ich das vorher lesen. Und wenn ich das jetzt eben aufteile auf verschiedene Threads, könnte ich da wieder ein Problem bekommen. Ne? Also das heißt, das ist die Raw und Raw und auf der gleichen Variable. Also Raw ist immer dann gegeben, wenn eine Variable links vom Gleichheitszeichen und rechts vom Gleichheitszeichen steht. Weil dann lese ich die in einem Schritt und muss auch gleich wieder drauf schreiben. Das heißt, ich kann das also, na, das haben wir auch im Zusammenhang mit Pipeline-Strukturen gemacht bei den RISC-Prozessoren. Mal solche Dinge mal Raw, glaube ich, auch mal kurz angeschaut im CE1. Okay, und dann haben wir noch die Induktionsvariable. Also die, die immer erhöht wird, im Step. Okay. Und in der Reduktionsvariable habe ich also eine Datenabhängigkeit, die ist nicht auflösbar, aber ich könnte das Ganze zu Threads zuweisen. Und die Induktionsvariable, da kann ich die Datenabhängigkeit vollständig auflösen durch Anwendung einer sogenannten affinen Formel. Affine Formel heißt, dass ich jetzt hier eben den Laufindex als Indexvariable dann noch mit einführe. Und dazu muss ich folgende Umformung machen. Das V gleich Start brauche ich dann nicht mehr. Double Sum brauche ich. Und dann muss ich das da hier jetzt schreiben. For Reduction plus Sum. Ich muss also nach wie vor dafür sorgen, dass Sum jetzt eine Reduktionsvariable ist. V ist privat. Und jetzt stelle ich das um. Sehen Sie, das ist jetzt die Induktionsvariable, ist einfach vorne weggestellt. Da rechne ich das jetzt aus durch eine infine Funktion. Das ist auch vollkommen einsichtig, dass das so funktionieren muss. Start plus Step mal I und dann einfach Sum plus V von F. Und jetzt ist Sum als Reduktionsvariable gekennzeichnet. V kriegt immer den richtigen Wert. Und Sum wird implizit in dem Sinne von einer Wettrennbedingung, von einem Konflikt rausgenommen, indem ich sage, das ist eine Reduktionsvariable. Okay. Jetzt haben Sie, gut, das ist doch jetzt fast eine Punktlandung zum Ende. Jetzt haben Sie also verschiedene Varianten gesehen in OpenMP, wie ich dieses Problem da mit dieser Laufvariable da behandeln kann, nicht mit dieser Laufvariable, sondern mit dieser Variable, um die es eventuell Wettrennbedingungen geben kann. Und das wäre jetzt dann mit dem Johannes. Und es ist dann, aber jetzt machen Sie erst nochmal Python in den Übungen ein bisschen. Und der nächste Schritt, Sie gucken sich jetzt diese verschiedenen Varianten von dem Programm da an, die da hier gelistet sind, und machen damit Messungen mit Perf. Und dann schauen wir mal, was sich da für Unterschiede ergeben. Wir haben es auch noch nicht gemacht, ich bin mal gespannt, aber da müssten sich jetzt eigentlich Unterschiede ergeben. Und zwar mehr Unterschiede, als wenn ich das einfach mit einer Laufzeitmessung mache. Denn jetzt kann ich ja mit Perf die Anzahl der Zyklen messen. Und die müsste ja, wenn jetzt mehrere parallel laufen, das müsste ja dann berücksichtigt werden. Gut, in dem Sinne, ich bin also nächste Woche nicht da, da machen wir eine Übung. Und dann danach ist der, ja genau, das ist dann der Montag vor Pfingsten, da bin ich dann da. Da halte ich wieder die Vorlesung. Dann ist Pfingstmontag und dann ist nochmal Montag nach Pfingsten, da bin ich dann auch da. Und dann bin ich entweder 3 oder 4 Wochen.